Ich sage immer, Recruiting ist eine Leidenschaft, weil ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern. Ich muss meine Mitarbeiter wertschätzen, fordern und fördern. Ich glaube, wenn man Menschen mit bestimmten Fragen kalt erwischt,
Ja.
dann lassen sie echte Emotionen
Ja.
raus. Also ich habe für mich persönlich eine Lieblingsfrage
Ja.
immer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem neuen Podcast Einstellungssache. Heute habe ich Alexandra dabei und wir werden heute das Thema beleuchten, wie die optimale Kandidatenreise aussieht und das vor allem aus der Brille von modernen Bewerbern. Das heißt, der Frage auf den Grund gehen, wie ticken Bewerber eigentlich 2025 und wie kann man den perfekten Bewerbungsprozess, die perfekte Kandidatenreise von A bis Z darstellen? Und warum mit Alexandra? Warum bist du genau prädestiniert als Gast für diese Podcast-Folge? Ich sag vielleicht mal ein, zwei, drei Sätze zu dir. Alex hat mittlerweile seit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Personalführung, ist heute Recruiterin, kommt aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie und hat tatsächlich schon ja 500 bis 600 Menschen eingestellt. Das heißt, genau auf dieser Reise begleitet, auf dieser Reise hin zu ihrem neuen Job in der Arbeitswelt. Ja, deswegen bist du heute hier. Ich freue mich.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir starten immer mit einer Icebreaker-Frage zu Beginn und ich habe dir natürlich auch eine Icebreaker-Frage mitgebracht. Und zwar, du führst unfassbar viele Bewerbungsgespräche, hast schon sehr viele Bewerbungsgespräche geführt. Was war so die verrückteste Forderung oder die komischste Nachfrage, die du mal in einem Gespräch erlebt hast?
Oh, da gibt es einige.
Das glaube ich.
Zum Beispiel bei der Objektleitung, also gerade wenn du ein Facility Management suchst in der Objektleitung und du mit den Bewerbern im Gespräch bist, die erzählen dir, was sie nicht alles können, was sie alles machen, dann hinterfragt man das Ganze nochmal, geht in dem Gespräch dann auch in die Tiefe und dann stellt sich auf einmal heraus, wenn sie auch die Unterlagen schicken, dass sie das Ganze nur am Rande gemacht haben und ich hake dann immer nochmal nach. Warum, wieso, weshalb? Und dann, ja, ich habe gedacht, ich könnte das ja, ne?
Okay, das heißt, die witzigsten Momente oder die absurdesten entstehen eigentlich, wenn Leute wirklich mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl oder mit einer übersteigerten Selbsteinschätzung kommen und sagen, ja, ich bin zwar überhaupt nicht prädestiniert und ich komme hier mit Gehaltsvorstellungen, die sind sonst wie hoch, aber ich kann es ja mal versuchen.
Ja, also du hast sehr oft, ich kann es ja versuchen. Und ich finde auch immer ganz spannend, ist das, eine Stellenanzeige wird gelesen und dann so, ah ja, das kann ich. Bestes Beispiel Elektriker. Ja, Glühbirne habe ich schon gewechselt, kann ich. Zwei Kabel zusammenmontiert, kann ich. Also bin ich Elektriker, ne? So. Und das passt dann halt auch einfach nicht.
Das ist spannend. Wo siehst du denn da die Verantwortlichkeiten damit, also dass so eine Situation passiert, ist die Verantwortung da wirklich nur auf Bewerberseite, dass man sagen kann, boah, ja, die Bewerber heutzutage, die werden auch immer respektloser, die werden immer frecher, die bewerben sich einfach, obwohl sie nicht zum Profil passen, oder liegt die Verantwortung da vielleicht auch in der Präsentation des Arbeitgebers, dass er durch seine Präsentation nach außen auch erst die Bühne bietet für solche
Sowohl
Bewerbungen?
als auch. Also auf der einen Seite merkt man halt, dass Bewerber überhaupt gar nicht mehr intensiv lesen,
Ja.
gar nicht, sondern einfach durchscrollen, passt schon, bewerbe ich mich. Andersherum ist es aber auch auf Unternehmensseite, dass Stellenanzeigen nicht klar formuliert sind.
Was sind da so die häufigsten Fehler, die du feststellst in deiner Zusammenarbeit mit Unternehmen und Arbeitgebern, die vielleicht auch vermieden werden könnten, damit sowas eben nicht passiert in der Stellenausschreibung?
Eine Stellenausschreibung sollte sehr klar definiert sein. Also das, was man möchte, natürlich auch nach vorne stellen. Und gerade wenn es sehr schwammig wird und nicht klar ist, sondern man sagt, okay, es könnte ja eine Abweichung geben, dann ist es semi-gut.
Würdest du sagen, wenn ein Arbeitgeber wirklich mit Rundumstrategie, sehr prägnanten Beschreibungen, vielleicht auch Recruiting-Videos, einen sehr greifbaren Image nach außen tritt, dass ja sehr unqualifizierte Bewerbungen wirklich auf ein Minimum runterreduziert werden können, also das schon fast garantiert?
Ja, Das kann man runter reduzieren, definitiv. Ne? Umso klarer das ist, umso besser das mit Bild- und Videomaterial drumherum verständlich ist, weil wir Menschen ja auch visuell Sachen aufnehmen. Ja.
Das ist total spannend, weil wir ja auch sehen, dass tatsächlich Bilder, Gefühle, Videos bleiben ja auch 22 Mal besser im Gedächtnis tatsächlich, als das Texte tun. Das heißt, eigentlich könnte man sich dann ja sogar überlegen, eine Stellenanzeige mit viel Text, hat das überhaupt noch die Strahlkraft im Recruiting, um die richtigen Leute anzuziehen? Oder sollte man das vielleicht wirklich auf ein Minimum runterfahren?
Muss man einfach mal schauen. Das ist ja auch von Qualifikation zu Qualifikation unterschiedlich. Es gibt Qualifikationen, wo ich sage, ja, da kann man das definitiv machen. Aber es gibt auch wiederum andere Qualifikationen, die vielleicht auch höher dotiert sind, wo einfach mehr Text nötig ist.
Um jetzt noch mal kurz zurückzugehen zu den Bewerbern, zu den Einstellungen der Bewerber heutzutage, du bist mit vielen Bewerbern im Kontakt. Was sind da so die Hauptwechselmotive, die du wahrnimmst? Was wünschen sich Bewerber eigentlich wirklich von ihrem Arbeitgeber?
Allererstes Wertschätzung, ja. Weiterentwicklung. Ne? Das ist denen ganz wichtig, auch ihr Privatleben und Beruf kombinieren zu können. Ein Stück weit Flexibilität mit dabei.
Ja, Wertschätzung, sowas wie Feedback-Kultur, innovatives Team, Weiterentwicklung, das sind jetzt ja sehr große Worte, die wir mittlerweile eigentlich so am Arbeitsmarkt schon bei jeder Stellenausschreibung lesen können. Ne? Es hat irgendwie das Umdenken stattgefunden, ah ja, sowas scheint wichtig zu sein, schreiben wir mal mit in die Beschreibung. Was dann dahinter steckt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wenn du jetzt in einem Bewerbungsgespräch führst mit Kandidaten und du erfährst, okay, hey, denen ist das wichtig, wie kann man in dem Gespräch sie davon überzeugen, dass das nicht nur eine leere Floskel ist, sondern da wirklich zeigen, dass mehr hintersteckt. Wie kann man Bewerber da gut abholen, dass sie dem auch Vertrauen schenken?
Indem ich Praxisbeispiele anführe. Wenn zum Beispiel ich eine Bewerberin im Gespräch habe, die ein kleines Kind hat, wo sie sagt, okay, gerade wenn Kitas mal streiken, weiß ich gar nicht, wie ich das Ganze organisieren soll. Ich dann einfach auch ein Praxisbeispiel vom Unternehmen bringe, dass da wirklich Flexibilität gelebt wird, dass es die Möglichkeit dann gibt, umzuswitchen ins Homeoffice. Ne? Ja, so.
Und das wird dann auch gut angenommen von den Bewerbern, ja. Bei den Bewerbungsgesprächen, die du führst. Wir haben ja schon öfter immer mal wieder darüber gesprochen, dass Bewerbungsgespräche führen heutzutage eigentlich sehr vergleichbar ist mit Sales Calls, also mit tatsächlichen Vertriebstätigkeiten, weil man ja nicht mehr nur schaut, okay, welchen Kandidaten wollen wir uns aussuchen, sondern wem darf ich mein Unternehmen, wem darf ich meinen Job wirklich verkaufen? Mhm. Wie führst du so ein Bewerbungsgespräch, damit es überzeugend ist?
Mit Vertrauen und Offenheit. Ja. Also Bewerbungsgespräche von heute sind ja nicht wie bei der Polizei im Verhör, sondern wirklich auf Augenhöhe, Wertschätzung dafür, dass sich ein Bewerber oder eine Bewerberin beworben haben und ganz offen und ehrlich dafür abholen.
Das heißt, es geht da eigentlich auch wirklich um diese menschliche Komponente, sich einmal hinsetzen und sagen, hey, ich habe eine Ergebnisoffenheit und es geht mir wirklich individuell um mein Gegenüber. Es ist nicht nur ein Abarbeiten.
Ja, mit Menschen darf man sowieso nicht abarbeiten. Ich sage immer, ich arbeite mit Menschen und nicht mit toter Ware. Ich schiebe nicht irgendwelche Kartons von links nach rechts, die keine Gefühle haben, sondern da sind ja jemand, der sich bewirbt, hat eine Hoffnung dahinter, möchte etwas Neues machen, sich vielleicht neu entwickeln, neu erfinden. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dort klar, ehrlich und wertschätzend miteinander umzugehen. Ja, auch wenn ein Bewerber vielleicht im Prozess sich herausstellt, er passt nicht oder das ist nicht so das Passende, da auch sehr wertschätzend miteinander umzugehen.
Vor allem, was ist die Konsequenz, wenn man es nicht tut als Arbeitgeber? Das mündet dann ja auch ganz schnell in aktivem Demarketing, im Reputationsverlust. Also es spricht sich natürlich auch rum, wie man als Unternehmen mit seinen Bewerbern umgeht. Auch sehr spannendes Thema. Ansonsten noch mal kurz zu dem Punkt davor. Das bedeutet eigentlich, wie kann man gut verkaufen? Geht es darum, bei seinem Gegenüber festzustellen, hey, was ist wirklich das Bedürfnis, das der oder diejenige hat? Und wie können wir als Arbeitgeber auf dieses Bedürfnis eigentlich reagieren, beziehungsweise können wir darauf reagieren? Es gibt ja sicherlich auch ab und an die Situation, man vielleicht im Bewerbungsprozess feststellt, okay, wir können als Arbeitgeber gar nicht das liefern, was du dir wünschst. Wie gehst du damit um?
auch das sollte man offen kommunizieren in beide Richtungen. Richtung Arbeitgeber nachzufragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man aufeinander eingeht, dass man das Angebot gegebenenfalls anpassen kann, aber andersherum auch an Bewerber und Bewerberinnen ganz offen zu kommunizieren, woran es jetzt gelegen hat, warum es nicht gepasst hat.
Damit auch beide Seiten mit einem Learning ja eigentlich wieder daraus hervorgehen können, ja. Und dann hat wieder jeder gewonnen, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht wirkt wie eine Situation, die nicht so super schön ist.
Ja.
Ja, sehr schöne Perspektive. Wir erleben ja auch immer wieder die Situation, eine volle Pipeline an tollen Bewerbern heißt noch lange nicht, dass eine Person eingestellt wird, geschweige dann auch lange bei einem Unternehmen bleibt. Was sind da so ganz typische Fehler, die du siehst, gerade in mittelständischen Unternehmen im Prozess?
Dass es sehr oft so ist, dass man zu lange wartet in der Einstellung. Ne, es könnte ja noch jemand Besseres die Ecke rumkommen. Und dann ist es auch so, das Onboarding ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Also neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht spätestens in den ersten 2 bis 3 Wochen vernünftig abgeholt werden, sind auch die, die sich dem Unternehmen nicht zugehörig fühlen. Deswegen ist es auch wichtig, im Grunde genommen, das machen mittlerweile auch einige Unternehmen, ein Pre-Onboarding, dass man nach Vertragsunterschrift auch mit der Person in Kontakt bleibt, sich schon mal einlädt, dass sie schon mal vorbeikommt, guckt, wo ist mein zukünftiger Arbeitsplatz, vielleicht schon Schulungsvideos zur Verfügung stellt, dass die Person auch wirklich bis zum Start abgeholt ist, ne?
Es ist ja so, dass gerade eben in vielen kleineren mittelständischen Unternehmen ja auch viel Zeitdruck herrscht. Oft haben wir einen gar nicht eigenständigen HR-Bereich, sondern das wird auch so ein bisschen als Nebenaufgabe gehandhabt, einfach weil die Kapazitäten nicht da sind. Gibt es da einen guten Weg, beim Kapazitätsengpass und bei wenig Zeit trotzdem dafür zu sorgen, dass sich die Bewerber irgendwie gesehen und gehört fühlen und nicht abspringen?
Naja, mir muss ja bewusst sein, als Unternehmer, auch wenn ich wenig Zeit habe, habe ich ja einen Schmerz, sei es in der Produktion, sei es, dass mir Mitarbeiter fehlen, bedeutet im Umkehrschluss, dass ich jemanden halt auch mit ins Boot hole, der mich in dem Prozess dann unterstützt, damit die Zeit für Bewerber und Bewerberinnen da ist. Ich kenne das selber aus der Vergangenheit. Wir haben im Unternehmen auch im Familienbetrieb eingestellt. Natürlich haben wir auch immer Zeitdruck gehabt und es war auch immer so, dass wir uns überlegen mussten, okay, wir haben einen ziemlich großen Schmerz, dann müssen wir uns jetzt auch die Zeit nehmen und es macht auch viel Spaß, ne? Wenn man sich für jemanden entschieden hat, die Person dann dahingehend abzuholen und wenn sie dann wirklich startet, auch mit voller Elan startet, ist auch dann jemand, der sich zum Unternehmen verbunden fühlt und lange bleibt.
Das heißt, eigentlich darf da ja ein Umdenken passieren, von weg von, es ist eine extra Last, die auf mich zukommt und es ist irgendwas, das gemacht werden muss, hin zu, es ist eigentlich ein Investment, nicht nur in die Person, sondern in die gesamte Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens.
Ja, natürlich. Also neues Personal einzustellen, Personalbeschaffung sollte nie eine Last sein. Es hat ja immer einen positiven Aspekt. Der Aufwand ist, dass ich kurzweilig Zeit investiere, aber das Ergebnis und den Invest, den ich später habe, der ist unbezahlbar.
Wenn du einmal in deine Erfahrung belegst, auch in die gesamten Praxisbeispiele aus deinem Alltag, wenn du jetzt einmal die perfekte Kandidatenreise skizzieren würdest, wenn wir uns wirklich einmal einen utopischen Prozess überlegen, so als Grundlage, wie sollte das ablaufen, so von dem von der ersten Recruiting-Anzeige, die vielleicht digital gefunden wird, wo auf die Bewerbung geklickt wird, also sagen wir ab Bewerbungseingang bis hin zu nicht nur der Einstellung, sondern bis zum erfolgreichen Onboarding über die Mitarbeiterbindung. Wie sieht da so der optimale Prozess aus?
Ja, also die perfekte Reise für den Kandidaten oder die Kandidatin ist einfach, dass man sehr schnell mit den Personen in Kontakt tritt, dass man absteckt, ist das alles passend, wenn das passend ist, dass sie auch sehr schnell das Unternehmen kennenlernen und vielleicht auch einen Schnuppertag haben im Unternehmen, um einfach zu wissen, okay, wie ist mein Arbeitsalltag dort, wie sind meine Kollegen, wie sind vielleicht die Büroräumlichkeiten, Arbeitsstätte. Und wenn das alles passt, dann auch relativ zügig zu einem Vertragsabschluss. Aber dann darf es nicht aufhören, sondern dann geht es auch darum, wenn die Person erst 2 Monate später zum Beispiel anfängt, dass man hingeht und dann ein Pre-Onboarding mit aufnimmt, sagt, okay, komm dann schon mal vorbei, lernen bestimmte Strukturen bei uns schon mal kennen, dass die Möglichkeit zu einem Zugang für Lehrvideos, ne?
Wenn wir jetzt den perfekten Prozess haben, kann man natürlich trotzdem sagen, okay, der perfekte Prozess bringt nichts, wenn die falsche Person ihn durchläuft. Wie kann man denn dafür sorgen, wirklich im Bewerbungsprozess die richtigen Menschen herauszukristallisieren? Weil wir erleben ja auch relativ häufig, dass vielleicht ein Fokus auf diese klassischen Zahlen, Daten, Fakten gelegt wird. Passt der Lebenslauf? Passen die fachlichen Qualifikationen? Ist auch alles schön und gut, ist auch wichtig. Aber wir wissen ja, einen riesigen Hebel hat ja auch die menschliche Passung, dieser Culture Fit ins Unternehmen. Nach welchen Parametern kann ich das gut herausfinden?
In einem Gespräch auf Augenhöhe, den Lebenslauf auch mal außer Acht lassen. Ich für mich mache das immer so in den Gesprächen, dass ich bestimmte Dinge hinterfrage und man merkt sehr schnell, wenn eine Person antwortet, ist das wirklich, entspricht das den Tatsachen, wird da geflunkert, wenn man merkt, es wird geflunkert, einfach nochmal nachhaken und dann auch wirklich, ja, auch Fragen out of the box stellen. Also nicht einfach nur auf die Qualifikationen achten, sondern auch auf die Soft Skills, Fragen mit reinzubringen, die Soft Skills, die die Persönlichkeit abdecken, um einfach da auch zu gucken, inwieweit öffnet sich ein Kandidat oder eine Kandidatin.
Hast du da so ganz konkrete Tipps und Fragen? Was ist so dein Repertoire an Fragen, die man gut stellen kann?
Also ich habe für mich persönlich eine Lieblingsfrage immer. Ja. Sie mag ein bisschen altbacken sein, ich finde sie aber toll. Das ist so, dass ich nach den 3 Meilensteinen frage, beruflich oder privater Natur, überlasse ich den Personen selber, die sie zu der Person gemacht haben, die sie heute sind.
Ah ja, sehr
so
schön.
Sie müssen sich in dieser Frage auch ganz klar reflektieren. Ne?
Ja.
Und ich kann sagen, dass so, ja, 9 von 10 erstmal sitzen und sagen, wuff, gute Frage.
Hat mich lange keiner mehr gefragt.
Ja, ich muss wirklich auch mal gerade überlegen und reflektieren. Und ja, damit kannst du auch schon abstecken, wo ist ein Mensch in seiner Persönlichkeit.
Ja.
Ne? Bringt der was Persönliches mit rein? Bringt der zum Beispiel mit rein, ja, meine Hochzeit, die Geburt meines ersten Kindes, das Ausziehen von zu Hause, Schulabschluss, Studienabschluss oder ein Berufswechsel. Das ist auch von den Antworten sehr breit gefächert und man kristallisiert sehr schnell heraus, wer möchte wirklich und wer möchte nicht.
Stimmt, das ist super schön. Alleine die Art und Weise, wie er an die Beantwortung herangegangen wird, jetzt fernab vom Inhalt, sagt ja auch schon super viel über die Person, über ihre Art zu denken aus. Ich finde auch, häufig ist sehr interessant, nicht nur darauf zu gucken, was ist gerade Status quo des Endergebnisses, sondern über welchen Weg kommen die Personen dahin. Mhm. Weil über welchen Weg wir uns Dinge erschließen, so wie wir denken, das bleibt konstant. Ne? Mhm. Meinungen, Haltungen, sowas kann sich auch nochmal verändern, aber dieses Wie dahinter, das ja, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Parameter.
Ich glaube, wenn man Menschen mit bestimmten Fragen kalt erwischt,
ja,
dann lassen sie echte Emotionen,
ja,
raus. Man sieht es auch,
ja,
sehr dann im Gesicht,
ja,
an der Mimik. Und das ist etwas, das kann man so schlecht verstellen, so gut wie gar nicht, gerade die Mikromimik im Gesicht. Und wenn man darauf achtet, dann, ja.
Das Schöne ist ja auch, wenn etwas Unerwartetes passiert, nicht nur, dass man dann sehr viel mehr Aufschluss im Gespräch selber bekommt, sondern es wird ja auch erinnert und das ja in der Regel positiv. Das bedeutet, gleichzeitig hat man eigentlich auch noch ein bisschen was für sein Personalmarketing getan, beziehungsweise dafür positive Touchpoints gesorgt. Und ich meine, das ist ja auch genau das Feedback, das du bekommst. Ich erinnere mich noch, wir hatten einmal einen unserer Do-Fix und da hattest du erzählt, dass du nicht selten tatsächlich das Feedback bekommst, so, hey, Frau Marquardt, das mit Ihnen war das schönste Bewerbungsgespräch, das ich entweder, ja, seit langem oder jemals hatte. Weil zum ersten Mal da einfach eine Person sitzt, die wirklich den Wert darauf legt, hey, mit wem habe ich es hier gerade eigentlich zu tun? Nicht, was steht in deinem Lebenslauf und warum hast du vielleicht mal den Job gewechselt, sondern wer bist du und passt du zu uns?
Wir leben in 2025. So viele Dinge haben sich verändert. Wir haben KI, die mit dabei ist, Automatisierungen. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage noch wie in 1950 hingehen können, ein Verhör führen können. Nee, da sind wir einfach nicht, sondern es ist eine Wertschätzung. Es interessiert sich ja jemand, also jemand, der sich die Mühe macht, sich zu bewerben. Da sollte man Wertschätzung entgegenbringen.
Und mir fällt gerade auf, da sind wir eigentlich auch direkt wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten. Wie kann man als Arbeitgeber eigentlich auch authentisch dafür sorgen, dass das Gegenüber versteht, okay, wenn wir Wertschätzung auf unsere Agenda schreiben, dann ist es nicht nur ein Agendapunkt, genau indem man es lebt, bereits im Bewerbungsgespräch. Das ist eigentlich der beste Beweis, den man dann ja schon bringen kann.
Ja.
Woran ich gerade auch nochmal denken musste, das wäre, denke ich, auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Du hast doch mit der wilden These um dich geschmissen, stellen Sie mal einen Jobhopper ein. Magst du das nochmal erläutern?
Ja, also es gibt Jobhopper und Jobhopper. Ne? Man muss aber ganz klar sagen, wir haben zum Beispiel von 20 bis 23 Corona gehabt. Das heißt, viele haben dadurch einfach viele verschiedene Wechsel mit im Lebenslauf drinne. Und man sollte auch mal hinterfragen, warum jemand öfters gewechselt hat. Wenn sich das logisch erschließt, finde ich solche Personen sehr, sehr gut. Mhm. Weil sie können sich sehr schnell in neue Prozesse einarbeiten, an neue Gepflogenheiten gewöhnen. Deswegen, also man muss einfach mal schauen. Ich hinterfrage bei solchen Personen auch immer, warum?
Ja,
und was muss ein Arbeitgeber mitbringen, dass nicht wieder vielleicht nach einem Jahr der Wechsel kommt? Ne?
Ja, man kann ja auch eigentlich es so betrachten, zu sagen, gut, wenn eine Person immer wieder den Job wechselt, nicht weil kein Respekt vom Arbeitgeber oder nichts gut genug oder man sucht nach der höheren Gehaltszahlung, nach den größeren Benefits, sondern vielleicht, weil jemand einfach wirklich den Ansporn hat, sich weiterzuentwickeln und nicht jeder Job diese Möglichkeiten gibt, sein volles Potenzial zu entfalten, dann haben wir ja eigentlich einen totalen Rohdiamanten im Bewerbungsprozess, der super häufig einfach weggeworfen werden würde von vielen Unternehmen, weil Stempel ist ja ein Jobhopper. Mhm.
Ja, also bin ich ganz bei dir, wobei ich auch schon Bewerber und Bewerberinnen ganz klar offen ins Gespräch gegangen bin und gesagt habe, also man sollte ein Stück auch an der eigenen Einstellung arbeiten, mal drüber nachdenken, wo möchte man selber stehen. Also ich finde, im Recruiting ist es ja nicht nur, dass man dahingehend berät Unternehmen oder potenzielle Arbeitgeber, sondern auch umgedreht, auch Bewerber und Bewerberinnen, denen kann man auch unheimlich viel mit an die Hand geben. Und ja, das sind auch viele sehr dankbar für.
Wenn wir uns jetzt einmal die Bewerberbrille angucken und dann die Arbeitgeberbrille, was wären jeweils so deine Top-Tipps, damit der Prozess bestmöglich gelingen kann? Was liegt im Verantwortungsbereich der Bewerber, was liegt im Verantwortungsbereich der Arbeitgeber?
Seitens des Arbeitgebers, wie wir es eben schon angesprochen haben, die Wertschätzung von Anfang an, vom ersten Touchpoint an, wirklich zu leben und eine Kandidatin oder Kandidatin auch wirklich toll durch den Prozess zu begleiten. Da finde ich, da gehört auch ein gutes Absagemanagement dazu, weil auch das wird positiv aufgenommen. Auf der Kandidatenseite ist es auch wichtig, verbindlich zu bleiben. Ne? Natürlich möchte ein Kandidat oder eine Kandidatin, dass ihm von Anfang an Wertschätzung entgegengebracht wird. Aber man sollte auch verbindlich bleiben. Wir haben es auch da auf der Seite viel mit Ghosting zu tun.
Ja.
Ja, du hast jemanden, der hat sich vor 5 Minuten beworben und du bespielst ihn über alle Kanäle, über seine Mobilfunknummer, über WhatsApp, über E-Mail, wie auch immer. Und es ist, als ob der Kandidat ist nie wieder auffindbar. So, und dann denkt man sich auch so, also da waren doch jetzt nur 3 Minuten, ne? Die Verbindlichkeit seitens der Kandidaten, Kandidatinnen ist auch sehr wichtig.
Ja, das ist ja ein Problem, das kennen sehr viele Personaler oder Geschäftsführer, zu sagen, hey, ich werde einfach geghostet von den Kandidaten. Wie findet man da einen guten Umgang mit?
Also ich bespiele sie von Anfang an auf allen Kanälen. Das heißt, allererster Step ist klar, Telefon und Anrufen. Gleichzeitig aber auch dann schriftlich, weil viele kennen dann eine unbekannte Telefonnummer nicht, sind sich nicht mehr sicher, haben sich bei zu vielen Unternehmen beworben, dass sie in dem Moment abgeschreckt sind. Und dann entsteht halt auch direkt die Verbindung dazu, wenn ihr so eine WhatsApp lesen oder eine E-Mail lesen, ach so, ja, habe ich mich beworben, und dann kommt auch der Rückruf. Das hat eine gute Rückmeldequote, ne?
Ja, das stimmt. Einfach nur eine E-Mail zu schreiben, vielleicht auch direkt nur auf den Bewerbungseingang, das reicht halt heutzutage nicht mehr.
Es ist ja Standard, dass wir eine Eingangsbestätigung bekommen, ja. Vollkommen legitim. Ja, ja. Aber eine E-Mail kann im Spam-Ordner landen, ja. Eine E-Mail kann übersehen werden, und der persönliche Kontakt ist immer was anderes, ne? Eine E-Mail ist wie Papier, Papier ist geduldig, das darf lange irgendwo liegen. Aber ein Telefonat, der persönliche Kontakt ist ansprechender, da kann man direkt auf emotionaler Ebene ansprechen.
Wir erleben ja auch häufig die Frage, hey, wie kann ich mich eigentlich am Arbeitsmarkt von anderen Arbeitgebern abheben? Würdest du sagen, dass wie man den Bewerbungsprozess gestaltet, wie man mit Kandidaten umgeht, dass man das auch wirklich zu einem Alleinstellungsmerkmal machen kann und da die Konkurrenz auch fast schon so ein bisschen ausstechen kann, wenn man das einfach sehr, sehr gut managt?
Ja, bin ich bei dir. Es hört aber nicht auf. Also wenn der Bewerbungsprozess positiv abgeschlossen ist, dann hört es nicht auf, dann geht es weiter. Ja, okay. Und da ist im Grunde genommen auch sehr oft der Knackpunkt, dass man als Unternehmen ganz tollen Prozess hat. Überall kann man es in Publikationen lesen, in Social Media, LinkedIn, dass man schnelle Touchpoints haben soll, dass man schnell am Bewerber und Bewerberin ist. Aber wenn sie dann eingestellt sind, dann ist das so, ja, danke, dass du da bist, und das war's. Und ich finde, da fängt die eigentliche Arbeit des Arbeitgebers erst an. Mhm. Ne? Weil ich muss mich um meine Mitarbeiter kümmern. Ich muss meine Mitarbeiter wertschätzen, fordern und fördern.
Deswegen sagen wir auch immer, Recruiting ist keine Aufgabe, sondern ein Prozess, der eben auch nicht mit der Einstellung endet. Ja.
Ich sage immer, Recruiting ist eine Leidenschaft.
Ja, noch viel schöner. Auch sehr schön. Jetzt gibt es ja tatsächlich auch Geschäftsführer, Personalverantwortliche, die wirklich alles gegeben haben, die in ihr Recruiting investieren, die vielleicht einen guten Prozess dahinter haben, und trotzdem erleben sie es, dass Bewerber sich nicht zurückmelden, haben negative Erfahrungen, haben vielleicht auch negative Erfahrungen mit Recruiting-Dienstleistern, haben schon gesagt, okay, hey, wir gehen jetzt in die Zusammenarbeit, wir investieren, und am Ende haben sie da negative Erfahrungen, sind so ein bisschen verbrannt. Was würdest du denen raten?
Am Ball zu bleiben. Weil wenn man Ausdauer hat und am Ball bleibt, kann man Situationen verbessern. Und sich natürlich auch den richtigen Dienstleister zur Hand nehmen.
Ja, woran erkennt man den richtigen Dienstleister? Oder auch vielleicht, wenn man in eine Zusammenarbeit geht mit einem Recruiting-Dienstleister, was sind so erste Alarmsignale, dass man frühzeitig sagen könnte, okay, wir haben zwar hier gestartet, aber wir brechen es auch lieber jetzt hier wieder ab.
Wichtig ist bei einem Recruiting-Dienstleister, dass verstanden, die DNA des Unternehmens verstanden wird. Es geht ja nicht nur darum, Geschäft zu machen, sondern positives Geschäft zu machen. Das heißt, zu verstehen, was möchte der zukünftige Arbeitgeber, was möchte der Kunde, und das auch dementsprechend umzusetzen und den Kunden dann auch dahingehend abzuholen, wenn bestimmte Dinge anders aufgesetzt werden müssten. Also es gibt ja auch geografisch gesehen Ortschaften, wo jetzt nicht unbedingt das Bewerberpotenzial so hoch ist. Und dann muss man einfach schauen, wie setzt man das anders um und holt den Arbeitgeber auch dazu ab.
Ja, vor allem, wenn man einfach nur mit Insellösungen im Recruiting arbeitet, warum ist es zum Scheitern verurteilt? Weil man eigentlich von Anfang an blockiert, überhaupt die richtigen Leute erst erreichen zu können. Weil wenn der Dienstleister nicht versteht, was macht das Unternehmen aus, was macht die Arbeitgebermarke aus, was für Vorteile gibt es und welcher Mensch würde auch vom Culture Fit wirklich gut passen, ja, wie soll man ihn denn dann erreichen? Ne?
Den erreichst du nicht.
Der wird nicht erreicht. Okay, das bedeutet, um nochmal den Bogen zurückzuschließen zu unserer eigentlichen Leitfrage für heute, wie sieht die perfekte Kandidatenreise aus? Was braucht es wirklich, um Bewerber zu überzeugen im Prozess? Es geht einmal darum, sich wirklich auf das Menschliche, das Persönliche zu konzentrieren. Was macht uns als Unternehmen aus? Welche Art von Mensch wollen wir wirklich haben? Und wie können wir diese persönliche Komponente auch im Prozess beibehalten? Dann geht es um Schnelligkeit im Prozess, sich auch um die Dinge zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, wirklich da zu sein. Und Punkt 3, ja irgendwo auch um Flexibilität mit der Zeit zu gehen, die Parameter zu berücksichtigen, die sich vielleicht auch verändern und ja den Mut zu haben, neue Wege zu gehen und am Ball zu bleiben.
Richtig.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Marlene.
Und wenn auch Sie sich jetzt fragen, hey, wie kann man eigentlich Bewerber 2025 wirklich überzeugen? Was bewegt Sie? Was erlebt ein Kandidat, wenn er auf Jobsuche ist in unserer Zeit? Dann klicken Sie gerne auf das jetzt verlinkte Video. Da gehen wir nochmal im Detail darauf ein. Und bis dahin zum nächsten Video. Ciao.